Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Vater, wir kommen zu dir. Vater, du bist der, der uns gemacht hat, der jeden von uns gewollt hat und geliebt hat. Und wir danken dir dafür und ja, wir danken dir auch, dass du dich offenbarst in deinem Wort, dass wir es lesen können und dass du darin zu uns redest. Und bitte hilf uns zu ergründen und zu verstehen, was dein Wort ist, wie wir richtig damit umgehen können. Und ja, hilf du jetzt dabei bei der Predigt. Segne uns alle beim Hören, hören mit dem Herzen. Und ja, lass du meine Worte deine Worte sein, dass du dadurch ausrichtest, was dir gefällt. Amen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel. Was machen wir mit der Bibel? Das war schon vor ein paar Wochen unser Thema und dieses Thema nehmen wir jetzt wieder auf. Was machen wir mit diesem Buch? Und da ist es ja so, wir als Gemeinde gehen grundsätzlich davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Wir predigen aus der Bibel. Wir wollen, dass alles, was wir tun, dass wir es mit der Bibel begründet haben. Die Bibel ist für uns der Maßstab. Und das ist in der heutigen Zeit nicht unbedingt nachvollziehbar, warum wir das machen. Und es unterscheidet uns auch von der ein oder anderen christlichen Gemeinde und Kirchengemeinde. Und da ist die Frage, warum gehen wir aber mit der Bibel so um, wie wir eben damit umgehen? Können wir ihr vertrauen? Warum können wir ihr vertrauen? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und was heißt das eigentlich, dass wir sagen, dass sie Gottes Wort ist? Was meinen wir damit? Um diese Fragen soll es in den nächsten Predigten gehen. In dieser Predigtreihe, ich habe hier nochmal den ganzen Aufbau für die Predigtreihe mitgebracht. Den ersten Teil, damit sind wir fertig. Wie lesen wir die Bibel als eine große zusammenhängende Geschichte, die uns zu Jesus führt? Das hatten wir im Januar und Februar. Und jetzt soll es eben in ungefähr 5 Predigten darum gehen, was für ein Verständnis haben wir von der Schrift? So ganz grundsätzlich, was ist die Bibel an sich? Und wie passt das in unsere Zeit und wie passt das zum modernen, zum aktuellen Denken? Was für Anfragen sind da? Und damit starten wir heute mit diesem Thema Schriftverständnis und modernes Denken. Und was machen wir dabei als erstes? Wir gehen zu Jesus. Wir fragen Jesus und schauen mal, was er dazu zu sagen hat. Und da werden wir sehen, Jesus Nachfolger folgen Jesu Schriftverständnis. Jesus Nachfolger folgen Jesu Schriftverständnis. Und wir werden das mit 3 Punkten tun. Der erste Punkt, Jesus Schriftverständnis ist der Maßstab. Dann der zweite Punkt, was sagt Jesus über das Alte Testament? Und der dritte Punkt, was sagt Jesus über das Neue Testament? Und wir werden dabei feststellen, oder das, was man eben selber auch nachvollziehen kann, wenn man sich diesem Thema stellt und was ich schon mal sage, was sozusagen das Ergebnis dabei wäre, wenn man das tut, dann glaube ich, landet man dabei, dass, wenn wir sagen, wir vertrauen Jesus, wir auch davon ausgehen können, dass er richtig liegt, wenn er uns sagt, was mit der Bibel ist, was die Heilige Schrift für ein Buch ist. Und dabei werden wir feststellen, er geht davon aus und dann können wir es mit ihm begründen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Also wir werden mit Jesus begründen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, das zu machen. Das ist unser erster Punkt. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, das zu machen, mit Jesus zu begründen. Man kann auch anders begründen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Zum Beispiel kann man eine Bibelstelle wie 2. Timotheus 3, Vers 16 anführen. 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also diese Stelle sagt, alle Schrift, alles, was wir in der Bibel haben, ist von Gott eingegeben. Es kommt von ihm, es ist sein Wort. Deshalb sollten wir uns daran halten. Und wenn wir so argumentieren, setzen wir voraus, dass diese Schriftstelle auch wahr ist und dass alle akzeptieren, dass sie wahr ist. Wir gehen davon aus, auch 2. Timotheus 3, Vers 16 kommt von Gott, deshalb ist es wahr und deshalb ist die ganze Bibel wahr. Aber warum glauben wir, dass 2. Timotheus 3, Vers 16 wahr ist? Ja, weil es in der Bibel steht und weil die Bibel wahr ist. Aber genau das wollte ich ja mit 2. Timotheus 3, Vers 16 begründen. Also es gibt dabei ein Problem, wenn wir das so begründen. Und zwar, es ist ein klassischer Zirkelschluss. Das, was ich zu beweisen versuche, benutze ich schon als Begründung. Und ich glaube trotzdem, dass es nicht ganz verkehrt ist, das so zu machen. Weil wir können erleben, dass die Bibel wahr ist und dass sie Gottes Wort ist. Sie erweist sich, sie kann sich erweisen. In deinem und meinem Leben kann sie sich als wahr und als wirkungsvoll erweisen. Und vielleicht ist dein Vertrauen in die Bibel dann gerade am Wachsen. Oder da ist grundsätzlich was da an Vertrauen. Und wenn dann noch so ein Vers dazukommt, dann bestärkt dich das weiter. Und du siehst, ja, stimmt, die Bibel ist von Gott. Und wow, sogar alles aus dieser Heiligen Schrift ist von Gott. Und wir werden noch genauer in einer anderen Predigt zu dieser Schriftstelle kommen, weil wir können aus dieser Schriftstelle einiges lernen. Aber wir müssen auch sagen, okay, es ist schon auch ein Zirkelschluss. Und vielleicht überzeugt das nicht jeden. Und das ist okay. Und dann ist aber, was wir gleich machen werden, ein anderer Weg, um zu begründen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und zwar ein Weg ohne Zirkelschluss. Ohne dass wir bei der ganzen Bibel voraussetzen, dass sie Gottes Wort ist. Sondern wir werden die Argumentation auf Jesus aufbauen. Wir setzen nicht voraus, die ganze Bibel ist Gottes Wort, sondern wir setzen nur voraus die Evangelien. Diese vier Bücher am Anfang des Neuen Testaments. Wir setzen voraus, die Evangelien berichten einigermaßen historisch richtig über Jesus. Und auch das muss man letztendlich nicht komplett blind glauben, sondern auch dafür gibt es Argumente, warum man davon ausgehen kann, die Evangelien, ja, sie führen uns zu diesem historischen Jesus, der dieses und jenes gesagt und der dieses und jenes getan hat. Und dann sind wir nochmal genau bei dem Thema von letztem Sonntag, die Auferstehung Jesu. Weil was ist, wenn die wirklich stimmt? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist und er auch sonst die Sachen anderen Sachen getan hat, von denen die Evangelien berichten, Blinde geheilt, Brot vermehrt, den Sturm gestellt, wenn er wirklich diese Macht hat, dann wird er doch auch ziemlich sicher richtig liegen, wenn er sagt, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. Also begründen nur mit der Autorität von Jesus, die wir historisch nachvollziehen können, nur mit der Autorität von Jesus begründen wir, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Und dann sieht die Argumentation insgesamt folgendermaßen aus. Also die einzige oder die erste Voraussetzung oder der erste Satz, den wir dann als Aussage haben, und das setzen wir voraus, was wir aber auch ein Stück weit begründen können, die Evangelien berichten historisch richtig, was passiert ist. Und dann, wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, laut den Evangelien hat Jesus im Prinzip Macht über alles, was er ultimativ durch seine Auferstehung gezeigt hat. Und weil er Macht über alles hat, ist er Gott und kann er uns auch zu allem sagen, wie es wirklich ist. Egal zu was er was sagt, er liegt richtig, weil er ist Gott. Deshalb, wenn er etwas über die Heilige Schrift sagt, ist es auch auf jeden Fall richtig. Und dann das Letzte, weil laut Jesus die Heilige Schrift wirklich von Gott kommt, ist sie auch tatsächlich das Wort Gottes. Das ist die Argumentation. Oder noch mal in kurz, die Evangelien sind historisch wahr. Darin sehen wir, Jesus ist die Autorität, der wir vertrauen können. Deshalb stimmt es auch, was er uns über die Schrift sagt. So wie er die Schrift sieht, ist es richtig. Und so sollten auch wir sie sehen. Und so sollten auch wir mit ihr umgehen. Sein Schriftverständnis ist der Maßstab. Und wir werden gleich ein paar Stellen durchgehen, wo wir sehen werden, was sagt er denn zu der Bibel? Was für ein Verständnis hat er denn von der Schrift? Aber bevor wir das machen, noch eine Sache, wie wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, was ich jetzt bisher gesagt habe. Wenn wir das zum Beispiel mal mit Sportarten vergleichen, da kann man auch zum Beispiel nicht unbedingt erklären, warum Fußball toll ist oder warum Leute Fußball toll finden. Manche würden auch sagen, hey, da rennen 22 Männer einem Ball hinterher, was soll daran toll sein? Andere finden es super toll. Und sie würden auch sagen, okay, Fußball ist die sehenswerteste Sportart. Manche mögen es, andere nicht. Und manche mögen zum Beispiel auch sowas wie Formel 1, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe einmal da ein bisschen zugeschaut, da gibt's nicht viele Überholmanöver. Die fahren fast ungefähr so ins Ziel dann auch rein, wie sie losgefahren sind. Manche mögen Formel 1. Kann man nicht erklären. Jede Erklärung wäre irgendwie ein Zirkelschluss. Man würde irgendwie immer sagen, okay, ich finde es toll, weil es macht Spaß zuzugucken. Oder es macht Spaß, ein Teil davon zu sein oder zu spielen. Anders wäre es, wenn man sagen könnte, okay, es gibt da eine Instanz, die zwar auch Teil dieses Sportes ist, die aber unabhängig davon einfach immer die Wahrheit sagt. Eine unabhängige Instanz, die immer richtig liegt. Und wenn diese Person jetzt sagt, ja, Fußball ist toll oder ja, Formel 1 ist die sehenswerteste Sportart, dann muss das stimmen. Auch wenn diese Person Teil des Systems ist, aber sie sagt das nicht, weil sie Teil des Systems ist, sondern weil sie gleichzeitig auch darüber steht und komplett die Wahrheit gesagt hat, So ähnlich ist das auch bei Jesus. Wenn Jesus Recht hat und die Wahrheit spricht, dann kann er uns auch sagen, was insgesamt mit diesem Buch ist. Wenn Jesus der ist, der er zu sein behauptet, dann ist es sehr spannend, auch von ihm zu erfahren, wie er über die Bibel denkt. Jesus ist die Autorität. Stell dich seiner Autorität und du kannst dich seiner Autorität anvertrauen. Du kannst dich ihm anvertrauen, auch wenn du wissen willst, was es mit der Bibel auf sich hat. Er kann dir etwas dazu sagen. Und deshalb wollen wir jetzt schauen, was sagt er denn über die Bibel. Und da ist es so, als Jesus gelebt hat, da gab es einen Teil der Bibel schon, zwar das Alte Testament. Der andere Teil, das Neue Testament, das wurde erst nach ihm geschrieben. Aber auch dazu sagt er etwas, wie wir das dann gleich noch sehen werden. Aber jetzt erstmal, was sagt Jesus über das Alte Testament? Und Jesus hat nie eine einzelne große Abhandlung über das Alte Testament vorgetragen. Aber wir finden verstreut in dem, was er gesagt hat, einige Hinweise, was das Alte Testament seiner Meinung nach ist. Und da möchte ich anfangen mit einer Stelle, wo Jesus davon ausgeht, dass die Menschen, die das Alte Testament geschrieben haben, dass sie vom Heiligen Geist Gottes erfüllt waren. Also die Stelle in Markus 12, Vers 36, da sagt Jesus, David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Und Jesus zitiert hier einen Psalm, Psalm 110. Diesen Psalm hat David geschrieben. Und Jesus sagt, David war dabei vom Heiligen Geist erfüllt. Und er war, also der Heilige Geist, der Geist Gottes, er ist Gott selbst, und er war eben zum Beispiel laut Jesus in einem David, der die Hälfte der Psalmen geschrieben hat. Und Jesus ist davon ausgegangen, während David da geschrieben hat, da war Gott in einer besonderen Weise in ihm und hat durch ihn gesprochen. Seine Worte sind inspiriert durch den Heiligen Geist Gottes. Und Jesus wird ähnlich auch über andere Teile des Alten Testaments gedacht haben, nicht nur über die Psalmen. Weil auch andere Teile waren für Jesus, genauso wie dieser Psalm, heilige Schrift. Und auch dort haben wir Menschen, Propheten, die im Auftrag Gottes reden und dabei erfüllt waren vom Heiligen Geist. Er spricht durch diese Menschen. Und dann gibt es eine zweite Kategorie von Stellen. Jesus ist davon ausgegangen, da wo wir im Alten Testament eine Rede Gottes haben, da haben sich das nicht Menschen ausgedacht, sondern da redet wirklich auch Gott. Also da haben nicht Menschen Gott irgendwas in den Mund gelegt, sondern da, wo im Alten Testament eine Rede Gottes ist, da ist wirklich Gott derjenige, der redet. Das sehen wir in Matthäus 15, Vers 3 und 4. Er aber, also Jesus, antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Denn, Vers 4, Gott hat gesagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ehre den Vater und die Mutter. Und was er auch noch gesagt hat, wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also Jesus ist hier im Gespräch mit einigen Pharisäern und die haben was dran auszusetzen, dass die Jünger von Jesus am Sabbat Getreide pflücken, um es zu essen. Und dann zitiert Jesus das fünfte Gebot aus 2. Mose 20, Vers 12 und sagt: Hier, Leute, das ist doch von Gott. Hört ihr da eigentlich drauf? Oder habt nicht auch ihr andere Regeln aufgestellt, was ihr jetzt uns vorwerft? Habt ihr nicht andere Regeln aufgestellt, mit denen ihr aber das zunichte macht, was Gott da eigentlich sagt? Also er geht davon aus, die 10 Gebote, wo es bei Mose heißt, und so spricht Gott, der Herr, da geht Jesus davon aus, da spricht wirklich Gott. Der hat das so gesagt. Und deshalb hat es Autorität. Deshalb soll das befolgt werden und nicht das, was Menschen für richtig halten. Dann noch eine zweite Stelle. Da ist Jesus auch wieder im Gespräch, und zwar mit den Sadduzäern. Sadduzäer waren auch eine jüdische Gruppierung und die sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Beziehungsweise ob es eine Auferstehung nach dem Tod gibt. Jesus sagt, ja, die gibt es. Die Sadduzäer sagen, nein, das gibt es nicht. Und dann zitiert Jesus auch wieder eine Stelle im Alten Testament, wo Gott spricht und er geht davon aus, ja, das hat wirklich Gott gesagt. Matthäus 22, Vers 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, sagt Jesus, habt ihr denn nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Wieder ein Zitat. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden, schlussfolgert Jesus daraus. Also Jesus rechnet damit, diese Worte von damals, was Gott zu Mose gesagt hat, das ist, was Gott wirklich gesagt hat. Wenn es im Alten Testament heißt, so spricht der Herr, dann geht Jesus davon aus, das sind wirklich Worte des allmächtigen Gottes. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht, das haben sich nicht Menschen Gott in den Mund gelegt, sondern das hat Gott selbst geredet. Und das ist für ihn dann auch das ausschlaggebende Argument, warum Sachen sind, wie sie sind. Es gibt eine Auferstehung, weil Gott gesagt hat, ein Gott der Lebenden zu sein und nicht ein Gott der Toten. Gott ist ein Gott der Lebenden, so hat er es gesagt, und dann sind die Sachen so. Und dann haben wir eine weitere Stelle. Und das ist jetzt eine dritte Kategorie und da haben wir es jetzt richtig deutlich. Jesus geht davon aus, dass da, wo einfach im Alten Testament etwas geschrieben ist, Jesus geht davon aus, Gott ist es, der da redet. Matthäus 19, Vers 4 und 5. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Also Jesus sagt, Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Und dann hat Gott noch diesen Satz gesagt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und so weiter. Und wenn wir diese Stelle nachlesen, in 1. Mose 2, Vers 24, dann heißt es da, erst Vers 4 und 3, Vers 23, da sagte der Mensch, da sagte Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann hört die wörtliche Rede von Adam wieder auf und es geht einfach im Erzähltext weiter. Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also in Vers 23 redet Adam. Und dann ab Vers 24 ist es wieder sozusagen der Erzähler, also der, der die Sachen erzählt. Und er sagt diesen Satz, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Und Jesus sagt, der, der Mann und Frau geschaffen hat, der sagt diesen Satz. Also einfach, weil er da in der Bibel steht. Das, was in der Bibel erzählt und berichtet wird, das sind Worte Gottes. Alles davon ist Wort Gottes. Da muss nicht stehen, so spricht der Herr. Nein, insgesamt sieht es ganz danach aus, für Jesus ist das ganze Alte Testament autoritatives Wort Gottes. Es ist von Menschen geschrieben, ja, auch das sagt Jesus, David, Mose, Jesaja oder Daniel, er erwähnt sie, sie haben es geschrieben, aber letztlich kommt es von Gott. Als sie geschrieben haben, waren sie vom Heiligen Geist erfüllt und er hat sie so gelenkt, dass sie als die Menschen, die sie waren, aufschrieben, was Gott aber letztendlich da stehen haben wollte. Deshalb hat die Schrift Autorität. Sie ist Gottes Wort. Und wenn wir jetzt nochmal die Argumentation aus dem ersten Punkt mit dazu nehmen. Wir sollten so über das Wort Gottes denken, wie Jesus darüber gedacht hat. Sein Schriftverständnis ist der Maßstab auch für uns. Und dann haben wir hier jetzt gesehen, Jesus' Schriftverständnis ist das folgende. Er geht davon aus, dass die Heilige Schrift Wort Gottes ist. Das ist auch für das Neue Testament gilt, das werde ich gleich noch zeigen. Hier können wir schon mal stehen bleiben und für dich und mich festhalten. Vertraue dem, was die Bibel sagt, weil auch der, der alles in seiner Hand hat und dem auch du gehörst, weil auch er hat der Bibel vertraut. Und wir müssen nicht selber unser Schriftverständnis verteidigen. Wie wir die Schrift sehen, das gründen wir zuallererst nicht auf unser theologisches System. Und wir gründen es auch nicht auf unsere Gefühle oder auf unseren Verstand. Wenn du die Bibel und wie du damit umgehst vor anderen rechtfertigst, dann kannst du Sachen sagen wie, Leute, ich vertraue der Bibel, weil Jesus es so getan hat. Du kannst dich sozusagen hinter ihm verstecken. Ich folge ihm, an ihn halte ich mich. Ich kann dir auch nicht alles aus der Bibel erklären. Ich kann dir nicht bei jeder schwierigen Stelle zeigen, was da die Lösung ist. Aber ich vertraue, dass die Bibel wahr ist, weil ich diesen Jesus liebe und ihm folge. Auf Jesus kannst du sehr solide dein Verständnis von der Schrift aufbauen. Und auch da, selbst das wird nicht jeden überzeugen. Aber du kannst gelassen vor Gott stehen und sagen, Herr, ich habe der Schrift vertraut, weil du ihr vertraut hast. Und das alles hat mich ein bisschen an einen Mitstudenten aus meiner Bibelschulzeit erinnert. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Johann Jansen hieß er. Und Johann Jansen war ein bisschen älter als wir anderen alle. In seinem früheren Leben hat er lange Zeit als Türsteher gearbeitet. Man hat das ihm auch noch angesehen und gemerkt, er hat da im Nachtleben bei irgendwelchen Diskos aufgepasst, wer reinkommt. Und das kann man sich ja vorstellen, mit was für Typen er sich da unter anderem auch auseinandersetzen musste. Er konnte die ein oder andere Geschichte erzählen, wo er irgendwelche nicht ganz so freundlichen 2-Meter-Schränke sehr handgreiflich draußen halten musste. Und er selber war gar nicht so groß, aber er war wirklich oder ist auch immer noch unheimlich breit, einfach nicht von den Beinen zu bringen und insgesamt aber mit einer Mordskraft und einer richtig guten Technik. Und er hat das damals zu Bibelschulzeiten natürlich nicht mehr benutzt. Er war wirklich ein feiner Kerl, freundlich, herzlich, sehr den Menschen zugewandt und einfach mit dem Herzen am richtigen Fleck. Und Johann hat in der Bibliothek der Bibelschule mitgearbeitet. Also jeder Schüler musste irgendwo mitarbeiten und er eben in der Bibliothek. Und manchmal hat man als Schüler dann Schulden bei der Bibliothek, wenn man eben ein Buch zu lang ausgeliehen hat. Und dann hat sich das manchmal insgesamt in der Schulgemeinschaft gehäuft, sodass das Bibliotheksteam dachte, okay, wir müssen mal wieder eine Ansage machen. Wen haben sie dafür geschickt? Natürlich Johann Jansen. Er hat sich vorne hingestellt, hat ein paar allgemeine Sachen zur Bibliothek gesagt, lasst da eure Sachen nicht liegen und so weiter. Und dann auch, Leute, bezahlt eure Schulden. Und dann hat er seine Aussage eigentlich immer mit folgenden Worten beendet. ein bisschen ernst geschaut und dann gesagt, und das ist keine Bitte. Und alle wussten, okay, ich weiß, Johann ist freundlich. Und ich weiß, wir sind hier an einer Bibelschule. Er wird hier nicht einsetzen, was er eigentlich könnte. Aber so ein richtig ernstes Gespräch mit ihm führen möchte ich auch nicht. Also bezahle ich besser schnell meine Schulden. Und vor allem, er hat ja recht. Und er hat die Autorität. Und nein, eigentlich muss er mich auch wirklich nicht darum bitten, meine Schulden zu bezahlen. Es ist meine Pflicht. Und er hat die Autorität, es mir zu sagen. Ich sollte die Sachen lieber so sehen, wie Johann sie sieht, vor allem wenn es um Schulden und um Bücher geht. Ähnlich ist das hier auch bei Jesus. Auch er hat Autorität und er weiß über alles Bescheid. Auch ganz besonders über dieses Buch. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen und lädt uns ein, dem Wort Gottes zu vertrauen. Aber was er uns dazu zu sagen hat, ist letztlich keine Bitte. Er bittet uns nicht, der Bibel zu vertrauen. Wir sollten die Sachen lieber so sehen, wie er sie sieht. Und dann können wir uns aber auch hinter ihm verstecken, wie sich das Bibliotheksteam hinter Johann versteckt hat. Wenn Jesus das sagt, dann vertrauen wir dem. Wenn Johann das sagt, dann stellt er die Autorität dar, die wir brauchen. Jesus lädt uns ein, ihm und seinem Wort zu vertrauen. Aber es ist auch mehr als eine Einladung, sondern letztlich ist es bindend, was er uns dazu zu sagen hat. Wenn er die Autorität über alles hat, dann musst du auch mit der Bibel so umgehen, wie er es will. Wenn die Schrift seiner Meinung nach Autorität hat, müssen wir das auch für uns akzeptieren, dass sie Autorität hat. Wie bei uns, Johann Jansen in Prag mit der Bibliothek, tritt hier Jesus Christus dafür ein, dass wir dieses Buch hochhalten und es wertschätzen. Also wir wissen, nach diesem zweiten Punkt, für Jesus war das Alte Testament autoritatives Wort Gottes. Und letztlich ist auch das Neue Testament autoritatives Wort Gottes. Und auch das können wir begründen, indem wir auf Jesus hören und schauen, was er dazu sagt. Deshalb noch der dritte Punkt, was sagt Jesus über das Neue Testament? Und so genau hat er zum Neuen Testament nichts gesagt, weil das gab es noch nicht, als er gelebt hat. Das Neue Testament ist erst entstanden wegen ihm und wegen dem, was er gesagt und getan hat. Und dann finden wir aber einige Stellen, wo das Neue Testament sozusagen autorisiert oder beauftragt hat. Und auch das hat er nicht so explizit gesagt. Also es gibt nirgendwo einen Vers, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, schreib diese Bücher, die dann später das Neue Testament sein werden. Das hat er nie so explizit gesagt. Aber er hat sie trotzdem beauftragt und autorisiert, seine Lehre weiterzugeben. Und auch sie letztendlich beauftragt, seine Lehre für Generationen festzuhalten. Und da ist eine erste Stelle der große Missionsauftrag, wo Jesus sagt, Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Also sie sollen anderen beibringen, das zu bewahren, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dazu mussten sie es irgendwann aufschreiben, damit bewahrt bleibt, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Etwas vorher, da hatte Jesus zu seinen Jüngern mal was gesagt, wie Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Also Jesus gibt seinen Aposteln die Autorität und den Auftrag, gebt weiter, was ich gesagt habe. Gebt weiter, was mir wichtig ist. Und irgendwann kam der Punkt, da mussten sie es aufschreiben. Weil irgendwann waren die Apostel, die ersten Zeugen, nicht mehr da. Aber es musste sichergestellt werden, dass man direkt von ihnen hört, was Jesus gesagt und getan hat. Und so sind dann die Berichte im Neuen Testament über ihn entstanden und auch die Briefe an die Gemeinden, wo die Apostel auch auslegen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und dann gibt es noch weitere Aussagen von Jesus, die zeigen, wie sicher er sich war, dass auch das letztlich Wort Gottes sein wird, was die Jünger da aufschreiben. Und diese Aussagen finden sich hintereinander im Johannesevangelium in den Kapiteln 14 bis 16. Das ist kurz bevor Jesus in Jerusalem sterben und auferstehen wird und er dann wieder zurück zu seinem Vater gehen wird. Und da gibt er seinen Jüngern nochmal richtig wichtige Sachen weiter. Und ein paar Sachen davon, da geht es eben auch um Sachen wie Wahrheit oder wie sie die Wahrheit erkennen, wie sie Wahrheit weitergeben und was es dabei heißt, dass der Heilige Geist bei ihnen sein wird und in ihnen sein wird. Und die erste Stelle ist Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Und jetzt, was für ein Beistand ist das? Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Heilige Geist, sagt Jesus, ist ein Geist der Wahrheit. Und er wird in den Jüngern sein und sie werden ihn kennen, Beziehung mit ihm haben. Und das ist etwas, was man nicht so einfach erfahren kann. Wird die Welt nicht erkennen, man kann es nicht einfach so erfahren. Und insgesamt erfahren wir da jetzt noch nicht so viel in dieser ersten Stelle. Aber bei einer zweiten Stelle wird Jesus dann etwas konkreter. Johannes 14, Vers 26 sagt er weiter, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Jesus sagt, meine lieben Jünger, ich werde zwar bald nicht mehr da sein, aber der Heilige Geist wird kommen. Und er selbst wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist als Teil der Gottheit wird sicherstellen, dass die Jünger zuverlässig und wahrhaftig aufschreiben können, was Jesus gesagt hat und was das auch für die ersten Gemeinden bedeutet. Er, Gott selbst, der Heilige Geist, wird sie erinnern und lehren, was Jesus gesagt hat. Gott selbst wird da seine Finger im Spiel haben. Und was das ganz konkret bedeutet, oder was das ganz besonders bedeutet, das kommt dann in der nächsten Stelle durch. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand, der Heilige Geist, gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen, sagt Jesus. Der Heilige Geist wird von ihm, von Jesus zeugen. Vers 27, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also der Heilige Geist wird von Jesus zeugen. Also er wird klar machen, wer Jesus ist. Und das geht Hand in Hand mit dem Zeugnis der Jünger, die von Anfang an bei Jesus waren. Und was dabei rauskommt, ist nicht, dass der Heilige Geist ihnen wie bei einem Diktat diktiert hat, was sie aufschreiben sollen, als Zeugnis von Jesus, wer er ist und was er getan hat. Es ist eher so, was dabei rauskommt, dass er die Menschen, der Heilige Geist, dass er die Menschen innerlich geführt und inspiriert hat, dass sie genau das aufschreiben, was letztendlich Gott da stehen haben wollte, aber ohne, dass die Autoren dabei einfach Schreibmaschinen waren. Vielleicht wird es ein bisschen verständlicher, wenn wir zum Beispiel mal schauen, wie Lukas sein Evangelium begonnen hat. Da sagt er nämlich, wie er grundsätzlich dabei vorgegangen ist, um sein Evangelium, um das zu schreiben, was er über Jesus weitergeben möchte. Sagt er direkt am Anfang, wie er das gemacht hat. Da sagt er in Lukas 1, Vers 1 bis 4, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Lukas ist den Sachen nachgegangen, er hat Informationen zusammengetragen und hat dann gut geordnet, das alles der Reihe nach aufgeschrieben. erzeugt von Jesus und er benutzt dabei, was die ersten Augenzeugen ihm erzählt haben, Vers 2. Da kommen die Informationen her, wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes von Jesus und von dem, was er gesagt hat, gewesen sind. Und was sie da bezeugen, die Apostel und dann auch Lukas, was sie da bezeugen, ist verwoben und durchdrungen von dem Wirken des Heiligen Geistes, von dem Jesus eben auch gesagt hat, er wird von mir zeugen. Das Zeugnis des Heiligen Geistes geht Hand in Hand mit dem Zeugnis der ersten Jünger. Was der Heilige Geist über Jesus offenbart, das kann nicht von dem getrennt werden, was die ersten Jünger über Jesus gesagt haben. Das Neue Testament ist zutiefst ein Werk des Heiligen Geistes. Er hat es hervorgebracht. Er hat es hervorgebracht, indem er Menschen, die damals nah dran waren an Jesus, dabei angeleitet hat. Und so ähnlich haben wir das dann auch nochmal in Johannes 16, Vers 12 bis 15. Das überspringen wir jetzt aber mal, und das kann man sich auch gerne zu Hause nochmal nachlesen. Johannes 16, Vers 12 bis 15. Und dann können wir hier aber auch festhalten, wenn wir Jesus vertrauen, dann können wir auch dem Neuen Testament vertrauen. Es ist in seinem Sinne, dass es geschrieben wurde. Und er wusste, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist dafür sorgen wird, dass das auch Gottes Wort sein wird. Und dann glaube ich, ist es letztlich das normal Christliche, wenn man die ganze Bibel für Gottes Wort hält. Das, was da geschrieben ist, ist von Gott so gewollt. Es ist Gottes Wort. Darauf können wir vertrauen. Und dem wollen wir treu sein. Und deshalb sagen wir von uns als Gemeinde, dass wir bibeltreu sind. Wir wollen der Bibel vertrauen. Und das nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, dass sie vertrauenswürdig ist, sondern letztlich vertrauen wir der Bibel wegen Jesus. Weil wir denken, Jesus war bibeltreu. Er hat die Bibel als Wort Gottes gesehen. Und wenn für Jesus die ganze Schrift Wort Gottes war und vertrauenswürdig, und wenn Jesus die Autorität im christlichen Glauben ist, dann ist Bibeltreue eigentlich das normal Christliche. Weil im christlichen Glauben geht es um Jesus. Und Jesus-Nachfolger folgen auch seinem Schriftverständnis. Und das wollen wir als Gemeinde gerne weiter und leidenschaftlich tun, bibeltreu sein, zu Gottes Ehre und uns und anderem zum Segen. Möge er uns dabei helfen. Amen. Ich wünsche euch noch allen eine gesegnete Woche und einen gesegneten Sonntag, und ich möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.